Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG.
Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt- und Energiemanagementsysteme sowie Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um die rechtlichen Anforderungen, die in einem Energiemanagementsystem zu beachten sind. Die ISO 50001 stellt ja im Unterabschnitt 4.2 die Anforderung, dass eine Organisation rechtliche Anforderungen in Bezug auf Energieeffizienz, Energieeinsatz und Energieverbrauch bestimmen und sicherstellen muss, dass ihnen Rechnung getragen wird. Rechnung getragen, das bedeutet in der Normsprache ja dafür sorgen, dass sie auch eingehalten werden. Dabei stellt sich dann in der Praxis öfter mal die Frage, welche rechtlichen Anforderungen eigentlich genau gemeint sind, was eine rechtliche Anforderung genau ist. Und ich habe dann zum Beispiel schon mal Diskussionen erlebt, auch mit Zertifizierungsauditoren, die etwa gefordert haben, dass dabei die Arbeitsstättenverordnung zu berücksichtigen sei. Denn sonst könnte das Unternehmen ja auf die Idee kommen, zum Beispiel einfach ein paar Lampen abzuschrauben oder auszubauen, um Strom für die Beleuchtung zu sparen, würde dann aber eben die Arbeitsstättenverordnung nicht mehr einhalten. Haben die Auditoren mit dieser Anmerkung recht? Das wollen wir auch in diesem Podcast besprechen. Aber fangen wir zunächst mal beim Grundsätzlichen an. Was ist eigentlich eine rechtliche Anforderung? Eine rechtliche Anforderung ist eine Anforderung aus einer Rechtsvorschrift. Und eine Rechtsvorschrift ist eine Vorschrift, die von einem Gesetzgeber erlassen wird und die auch ohne Zustimmung beachtet werden muss. Dieser letzte Halbsatz hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch an, aber genau das unterscheidet eine rechtliche Anforderung von den in der ISO 50001 ja auch adressierten anderen Anforderungen. Das sind solche, zu denen man seine Zustimmung gegeben hat, zum Beispiel vertragliche Anforderungen, ne, denen muss man ja zugestimmt haben, damit sie gelten, oder auch Selbstverpflichtungen. Der Gesetzgeber ist auch jetzt als juristischer Begriff, muss man ein bisschen aufpassen, weil wir werden noch sehen, die Quellen für diese rechtlichen Anforderungen, dazu gehören dann zum Beispiel auch Verordnungen zu. Und das kann also irgendeine Institution sein, die in einem Gesetz dazu befugt worden ist oder ermächtigt worden ist, wie der Jurist sagt. Und Juristen unterscheiden halt zwischen formellen und materiellen Gesetzen. Und eine Verordnung ist auch ein materielles Gesetz. Und deswegen heißt derjenige, der eine Verordnung erlässt, auch Gesetzgeber. Okay, aber wichtig ist, dass nicht die Rechtsvorschrift selber, also zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz, um mal eine verbreitete Rechtsvorschrift im Energiebereich zu nennen, die rechtliche Anforderung ist, sondern das, was als Pflichten für das Unternehmen konkret im Gebäudeenergiegesetz aufgeführt ist. Das Vorgehen bei der Ermittlung dieser rechtlichen Anforderungen heißt halt, man muss sich damit auseinandersetzen, welche Rechtsvorschriften es gibt im Zusammenhang oder in Bezug auf Energieeinsatz, Energieverbrauch und Energieeffizienz, die Unternehmen adressieren. Und diese Rechtsvorschriften können je nach Gesetzgeber sein EU-Verordnungen, denn die sind in den EU-Mitgliedstaaten ja unmittelbar rechtsverbindlich. Gesetze und Verordnungen auf Bundes- als auch auf Landesebene, kommunale Satzungen als auch Genehmigungen, insbesondere eine Bundesemissionsschutzgesetzgenehmigung, die BImSchG-Genehmigung, wegen der im Bundesemissionsschutzgesetz enthaltenen Betreiberpflicht zur effizienten und sparsamen Energienutzung, die ja in der Genehmigung konkretisiert werden darf. Und wenn das erfolgt ist, dann ist das natürlich bei den rechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen. Jetzt ist es nicht so einfach herauszufinden, welche Rechtsvorschriften es im Energiebereich alles gibt, weil wir ein historisch gewachsenes Energierecht haben, das sich zusammensetzt aus Energiewirtschaftsrecht und dem Energieumweltrecht. Und das Energiewirtschaftsrecht ist historisch entstanden, weil man irgendwann bei den leitungsgebundenen Energien Gas und Strom Handlungsbedarf hatte. Denn da konnten die Versorger, die mit Demarkationsverträgen Gebietsmonopole erhalten haben, die Preise festlegen, wie sie wollten und auch nicht versorgen, wenn sie nicht versorgen wollten, ohne rechtliche Regelung. Deswegen hat man 1935 mit dem Energiewirtschaftsgesetz einen Anschluss- und Versorgungszwang geschaffen und auch eine staatliche Preisaufsicht eingeführt. Das ist also der Kern des Energiewirtschaftsrechts, hat sich natürlich inzwischen schwer geändert, insbesondere mit den Strom- und Gas-Binnenmarktrichtlinien der EU, die dann dazu geführt haben, dass das Energiewirtschaftsgesetz 1998 geändert worden ist, um eben die Liberalisierung des Energiemarkts abzubilden. Anfänglich wurden vertragliche Regelungen zum Netzzugang für Dritte nicht im Gesetz geregelt, sondern vertraglichen Regelungen überlassen. Das hat aber nicht funktioniert. Deswegen wurde das Energiewirtschaftsgesetz 2003 wieder geändert. Die zweite Säule ist das Energieumweltrecht. Hintergrund für das Energieumweltrecht war die Erkenntnis, dass bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe Kohlendioxid freigesetzt wird und das der wesentliche Treiber des Klimawandels ist. Und zu den relevanten Regelungen gehört zum Beispiel das im Jahr 2000 eingeführte Erneuerbare Energiengesetz, mit dem eine Mindestvergütung für in das Netz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Energien eingeführt wurde, die für 20 Jahre garantiert war. Und eine ähnliche Regelung wurde mit dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz auch für die vor allem in der Industrie weit verbreitete Kraft-Wärme-Kopplung eingeführt. Im Jahr 2003 hat dann die EU mit ihrer Emissionshandelsrichtlinie eine ab 01.01.2005 geltende Pflicht für bestimmte Anlagen, für ihre CO2-Emissionen eine entsprechende Menge an CO2-Emissionsberechtigungen vorzuhalten, den EU-Emissionshandel eingeführt, in Deutschland umgesetzt mit dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, TEHG, aus dem Jahr 2004. Zum Energieumweltrecht gehört auch das Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019, in dem festgelegt wurde, dass Deutschland bis 2050 netto treibhausgasneutral werden soll. Die Frist ist ja dann 2021 nach einem Verfassungsgerichtsurteil auf 2045 vorverlegt worden. Und ebenfalls 2020 wurde mit dem Gebäudeenergiegesetz mehrere bestehende Regelungen zu energetischen Anforderungen an beheizte oder gekühlte Gebäude zusammengefasst. Und 2023 kam schließlich das Energieeffizienzgesetz, das unter anderem für alle Unternehmen mit einem Endenergieverbrauch von über 7,5 Gigawattstunden pro Jahr die Pflicht eingeführt hat, ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 oder ein Umweltmanagementsystem nach EMAS Verordnung einzuführen. Ja, welches Gesetz jetzt konkret für Sie relevant ist, kann ich natürlich nicht sagen. Das hängt natürlich von den Gegebenheiten im Unternehmen ab. Aber fast immer sind das Gebäudeenergiegesetz und das Energieeffizienzgesetz relevant. Wobei das Energieeffizienzgesetz konkrete Anforderungen für Unternehmen nur dann enthält, wenn diese einen Endenergieverbrauch von über 2,5 Gigawattstunden pro Jahr haben. Dann müssen Sie zum Beispiel Umsetzungspläne zur Endenergieeinsparung erstellen, Maßnahmen zur Vermeidung und Nutzung von Abwärme treffen und auch Daten zur Abwärme übermitteln. Und das Gebäudeenergiegesetz ist für Bauherren oder Eigentümer bestehender Gebäude, die unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden. Aber das dürften ja die meisten Gebäude sein. Ja, es gibt eine ganze Reihe von weiteren Gesetzen, die im strengen Sinne kein Muss sind beim Betrieb eines Energiemanagementsystems, weil zum Beispiel das EEG oder auch das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ja nicht den Energieverbrauch oder den Energieeinsatz regeln, sondern die Energieerzeugung betreffen. Trotzdem kann es natürlich sehr interessant sein, sich mit diesen Gesetzen zu beschäftigen, weil man vielleicht, wenn man zum Beispiel Photovoltaikanlagen aufs Dach installieren möchte, ja auch die Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen möchte. Ähnlich ist es mit dem Energiefinanzierungsgesetz, was zum Beispiel die besondere Ausgleichsregelung enthält für Umlagen nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder andere Umlagen, die über die Stromrechnung eingesammelt werden, von denen sich bestimmte Betriebe weitgehend befreien können. Das sollte man natürlich auch wissen, genau wie die Möglichkeit, zum Beispiel individuelle Netzentgelte nach § 19 der Stromnetzentgeltverordnung zu vereinbaren. Aber wie gesagt, im engen Sinne ist das kein Muss. Wenn man das im Unternehmen auf andere Art und Weise im Blick hat, dann muss das nicht unbedingt ins Energiemanagement-Kataster rein. Wenn nicht, könnte das schon aus finanziellen Gründen durchaus Sinn machen. Also ich würde es mal eine Empfehlung nennen. Oft diskutiert werden dann so die Schnittstellen mit anderen Managementsystemen. Wie ist das zum Beispiel mit dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz? Aus meiner Sicht gehört es nicht rein, denn da geht es um Emissionen. Also das ist ein Gesetz, was gegebenenfalls beim Umweltmanagementsystem in das Rechtskataster gehörte. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt kein Umweltmanagementsystem hat, auch die Pflicht muss man natürlich kennen, wenn man davon betroffen ist. Nur ist es nicht das Thema des Energiemanagementsystems. Und da übernehme ich so ein bisschen einen Satz, der in der ISO 9001 steht. Im Vorwort, diese Norm enthält keine Anforderungen, die sich auf andere Managementsysteme beziehen. Also man muss das schon sauber abgrenzen. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich zum Beispiel die Arbeitsstättenverordnung nicht zur Grundlage von Anforderungen aus dem Energiemanagement-Kataster sehen würde. Da geht es um den Arbeitsschutz. Natürlich erfordern die geforderten Beleuchtungsstärken, dass man Energie einsetzt in den meisten Fällen, zumindest nachts und später am Abend. Aber sie enthält ja keine Anforderungen an den Energieverbrauch oder an die Energieeffizienz, also das, was uns im Energiemanagementsystem interessiert. Also aus meiner Sicht Arbeitsstättenverordnung nein. So viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.